Hi, mein Name ist Thomas Foster. Unser heutiger Gast kommt aus dem DJ-Bereich. Zusammen mit seinem Partner haben die beiden große Hits gehabt. Der erste, an den ich mich erinnere, zu dem ich selber im Space auf Ibiza noch getanzt habe, hieß Higher and Higher. Danach folgten Love is in the Air, Let the Sunshine, Hey Na 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 und aktuell haben sie mit den Münchnern Symphonica die größten Ibiza-Hits auf die Bühne gebracht und ein ganzes Album mit ihnen gemeinsam produziert. Ja, eigentlich sind es ja zwei, bei uns ist heute aber nur die Hälfte, die sich für die Produktion im Studio verantwortlich zeichnet. Herzlich willkommen, Steffen Harning von Milk & Sugar.
Ja, hallo Thomas und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier bei euch rede und Antwort stehen kann.
Super, dass du dir die Zeit genommen hast. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was über deine musikalische Karriere, über Milk & Sugar erfahren. Heute wollen wir mal ein bisschen tiefer in dein Studio schauen, in dem du ja jetzt gerade auch sitzt. Ich habe erfahren, das ist nicht bei dir privat zu Hause, sondern es ist in einem Komplex, wo auch noch andere Studios sind. Ich sehe im Hintergrund ein paar coole Synthesizer-Geräte stehen. Letztes Mal haben wir schon erfahren, du arbeitest mit Logic. Vielleicht magst du mal erzählen, wenn du so einen komplett neuen Track machst, der jetzt nicht ein Remix von irgendwas Bestehenden ist, sondern sagst, heute mache ich mal eine supergeile neue Scheibe. Wie gehst du davor? Wie startest du?
Ja, also man tut sich natürlich immer leicht, wenn man irgendwo ein Template hernimmt. Und wenn ich schnell einen Remix machen muss, dann habe ich normalerweise ein Template, wo meine Drum-Plugins drin sind. Da benutze ich Native Instruments Battery und die von Logic den EXS für Sounds, die man eben mal schnell reinzieht. Und da habe ich auch große Libraries, die sich über die letzten mehr als 20 Jahre angesammelt haben.
Darf da kurz einhaken? Ein Template bedeutet also, dass man sich einen Logic-Song macht, wo schon viele Grundeinstellungen und Sounds da sind, wo man sagt, wenn ich arbeite, habe ich das alles schneller verfügbar und muss es nicht erst laden. Wo kommen da so die Drum-Sounds her? Sind es die von Native Instruments oder nutzt du da mehr die Software und hast von woanders eigene Samples? Ist das überhaupt so, wie man sagt, dass sich DJs so, hey, hier hast du meine neue Bassdrum, die klingt noch fetter als alle bisher, oder passiert das gar nicht?
Also das ist immer organisch und auch so phasenweise. Es gibt manchmal Plugins, die ich total exzessiv benutze und dann mal eine Zeit lang einfach vergesse und sie dann ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder entdecke und mir denke, toll. Also es sammelt sich so viel an, dass es eigentlich eine ständige Entdeckungsfahrt ist. Und als wir mit House angefangen haben, gab es natürlich noch keine Libraries, die man verwenden konnte. Also wir mussten uns die Sounds selber machen oder haben sie uns halt von Vinyl gesampelt. Und davon habe ich natürlich noch eine große Library aus Anfang der 90er, die noch auf EXS, Logic EXS, also quasi im Sampler entstanden ist.
Der interne Sampler von Logic, genau.
Genau. Und das Ganze ist dann halt immer wieder ergänzt worden teilweise, ich arbeite viel mit Loops, die ich tatsächlich selber erzeugt habe, auch vielleicht von Vorversionen, die es nicht in Produktion geschafft haben. Was interessant ist, weil wir bringen nämlich auch im Juni ein Artist Pack mit Loopmasters raus, ein Milk & Sugar Artist Pack, und da bin ich nochmal in meine gesamte Library reingegangen und habe dann erstmal festgestellt, wie viel sich überhaupt ansammelt, was sich eigentlich kein Mensch merken kann. Also wie gesagt, Vinyl gesampelt, selbst zusammengebaut. Ich hatte mal in einem Studio eine 909, die habe ich halt irgendwie alle Einstellungen, die es gab, also eine Roland 909 Drumcomputer, alle Einstellungen mal abgesampelt. Das war so Anfang der 90er, die benutze ich noch immer. Tatsächlich sind auch die 909 und 808 Drum Sounds aus der Logic Factory Library sehr geil. Und dann eine, wenn ich so Classic House mache, ist eine der geilsten Sachen, die es zwar schon ewig gibt, aber die von den Sounds einfach so geil sind, das ist der Spectrasonic Stylus.
Ich nutze ihn auch noch, er ist großartig.
Ja, er ist großartig. Und dann halt irgendwie noch mal neuere Libraries, wobei mir bei den aktuelleren Sachen ist mir dann eher ein bisschen zu viel Processing drauf, also das heißt, die Sounds werden wirklich aufgeblasen und fertig gemacht, dass man sie ohne irgendwie eine EQ-Bearbeitung benutzen kann. Wenn ich dann aber nochmal halt weiter bearbeite oder ich will sie layern oder ich möchte nochmal mit einem Mastering drüber gehen, ist es dann manchmal zu viel, weswegen ich so von diesen ganz neuen Libraries nicht so der Fan bin, die halt alle so knalle laut klingen und alle ausnormalisiert sind.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das Hauptproblem, wenn du so eine Library machst, und wir machen das ja auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du unsere Plattform Mutant.com kennst, da hat man genau dieses Problem. Also auf der einen Seite, du willst ja natürlich auch Laien glücklich machen und die gehen danach, dass es fett klingt. Da brauchst du also Sounds, wo du am besten eine Taste drückst und du denkst dir, oh, klingt das spitze. Das sind aber genau die Sounds, die du in deiner Produktion nicht willst. Da sind eher die dünneren, weniger Obertöne, denkst, Sound oft spannend. Und das ist ein bisschen der Zwiespalt, in dem man natürlich steht, wenn man Sounds produziert, dass die Sounds, die für die Produktion gut sind, am Anfang gar nicht so gut klingen und dann gar nicht als so fett angesehen werden.
Also bei meiner eigenen Library habe ich dann auch drauf geachtet, dass ich so einen Mittelweg fahre, die sich also gut verwenden lassen, die aber jetzt nicht so over the top produziert sind, dass sie halt, dass man damit eigentlich nichts mehr anstellen kann.
Du hast jetzt einen guten Überblick über die Drums gegeben. Gehen wir noch einmal auf das wichtigste Drum-Element, nämlich im Club. Da geht es um die Bassdrum.
Ja.
Gibt es da ein Sample, das basically immer wieder hergenommen wird? Wie ich weiß, dass das bei vielen DJs ist. Oder suchst du dir bewusst jedes Mal eine andere? Oder wie schaut das Thema Bassdrum bei dir aus?
Ich gebe mir für die Bassdrum natürlich viel Mühe, weil es ja das wichtigste Clubinstrument ist. Ich habe aber auch nicht das Schema F, dass ich immer dieselbe Bassdrum nehme, weil jeder Track, den wir machen, ist ja anders. Jeder Track hat eine andere Tonart. Sobald, dass ich einen anderen Bass benutze oder mit einem Sample arbeite, muss ich im Prinzip wirklich schauen, dass ich eine Kick dazu erfinde, die wirklich einfach harmoniert, dass es wirklich ein schönes Low-End gibt. Insofern probiere ich immer viel aus und komme dann auch manchmal auf vier verschiedene Instrumente, die ich für eine Kick verwende. Und manchmal nehme ich was aus meinen eigenen gesampelten Vinylsachen. Manchmal finde ich tatsächlich Sachen in einer alten oder in einer neuen Library von Samples oder auch mal bei Native Instruments in der im Factory Pack von der Battery. Was ich in letzter Zeit gerne mache, weil es auch einfacher und schneller ist, ist in Kick 2, das Plugin von...
Jetzt wollte ich gerade fragen, ob du das kennst, weil es ein so schönes Plugin ist. Ich liebe das wirklich.
Also Kick 2 und da kann man ja halt diesen, der eigentliche Bauch ist ja quasi synthetisch erzeugt und dann gibt es halt vier Slots, wo man Top-Samples, also er ist eigentlich für Klicks gedacht. Ich benutze aber diese Top-Samples tatsächlich dann dazu, um meine Basis-Bassdrum, die ich benutzen will, als Haupt-Bassdrum halt in so einen Sample-Slot reinzulegen. Und dann, wenn ich sehe, dass es Probleme gibt, halt, dass sie nicht genug Low-End hat, dann halt noch mit dem Suboszillator zu arbeiten oder den Suboszillator auch irgendwie total einfach auslasse und in diesen vier Slots mir vier Samples übereinander lege. Und dann habe ich, der Vorteil ist, man hat im Arrange einfach nur eine Spur. Ja, man muss nichts routen, man braucht keine Busse, hat ein Instrument, ich spiele die Kick und wenn ich die Kick ändern will, gehe ich halt ins Instrument rein und justiere das dann so lange, bis es mir gefällt.
Jetzt arbeiten wir uns mal langsam nach vorne. Ich habe ja auch so einen Template-Song. Ich gehe jetzt quasi mein Template durch, um dein Arbeiten abzufragen. Bei mir sind als nächstes die Soundeffekte, die ja gerade bei Clubtracks eine sehr hohe Rolle spielen. Tust du die überwiegend mit irgendwelchen Rauschgeneratoren selber erzeugen? Hast du da eine Sample-Library? Wie arbeitest du da?
Also die meisten Effekte, die wir verwenden, die habe ich tatsächlich selber gemacht. Also ein paar Standards, die hier hinten sieht man den SH101, den habe ich irgendwann mal abgesampelt und alles, was irgendwie wabbelt und wubbert, mit der Kiste mal aufgenommen und die nehme ich halt gerne her. Ich habe hier hinten Jupiter 8 stehen, wo ich das Rauschen abgesampelt habe. Und wenn ich jetzt irgendwie so ein Rauschen oder ein Bild habe, das mache ich eigentlich wirklich gerne unmittelbar mit dem Song zusammen. Weil es hängt halt immer vom Track ab, wie lange quasi sich so ein Effekt, wenn es um Rauschen geht, aufbauen soll, wo Resonanzen sein müssen oder wo nicht. Und da arbeite ich lieber wirklich mit einem, ich habe verschiedene Rauschen gesampelt von verschiedenen analogen Sachen und auch digitalen Sachen, die ich dann verwende und am liebsten im Track selber zusammenbaue. Und weil es für mich schneller geht, so zu arbeiten, als wenn ich irgendwie eine Library von 200 Noises durchsuche, um einen zu finden, der dann passt.
Spricht mir aus der Seele, ich hasse das Durchhören von Soundeffekten. Es macht verrückt. Ab dem 10. ist es schon stressig. Ja. Und nach dem 50. braucht man eigentlich eine Pause.
Nee, also es ist viel unmittelbarer. Du nimmst halt irgendwie ein Rauschen, ist nicht breit genug, machst einen Raum oder ein Delay oder einen Hall drauf, so lange, bis es halt einfach passt und man ist schneller, als bis man wirklich irgendwie die passende Breite in den 2000 Noises gesucht hat, die bei mir auf der Festplatte sind.
So, was sind denn jetzt so Instrumente, wenn wir kommen Richtung, reden wir mal von echten Instrumenten. Gerade in Hausmusik spielen ja nach wie vor echte Instrumente, Klavier, Fender, Rhodes etc. eine Rolle. Was sind denn da so Plugins, mit denen du gern arbeitest, beziehungsweise nutzt du interne Soundgeneratoren vom Logic?
Ja, also tatsächlich bei Logic habe ich das Piano, das normale Grand Piano ist immer, also meistens ein Bestandteil, wenn ich Hausmusik mache von den Layers, aber meistens nicht das einzige. Es ist so, dass das Piano, was wir 2003 bei Let the Sunshine benutzt haben, das habe ich irgendwo aus dem Internet, da gab es so, wie nannte sich das, so Soundforge Packs an ganz obskuren Sachen, die mal frühe Sampler abgesampelt haben. Und das Piano hat vielleicht 30 Megabyte. Klang irgendwie scheiße, aber dadurch, dass es scheiße klang, war es halt auch wieder gut. Alicia's Keys ist großartig, die neue Milk and Sugar, die rauskommt. Da habe ich das erste Mal benutzt. Und genau, das sind so die Piano-Sachen und M1-Piano von Korg, immer um es halt ein bisschen drahtiger zu machen, gerne auch mal alleine. Das sind so meine Piano-Optionen.
Da darf ich vielleicht noch hinzufügen, für mich gab es zwei Klaviere, wo ich mir immer dachte, ich habe doch schon alle Klaviersounds, wozu brauche ich noch ein Klavier? Und die haben dann doch nochmal irgendwas gemacht, wo man sagt, siehst, das klingt anders und das klingt super. Und jetzt lasse ich mal alles, was Filmmusik ist, weg, ja, weil das ist nochmal ein ganz spezieller Bereich. Das eine war das Alicia Keys, deshalb komme ich drauf. Und Keyscape, die Sachen, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, selbe Firma Spectrasonics, die den Stylus macht, die Sachen klingen anders und fantastisch, wirklich großartig. Ja. Falls du es noch nicht nutzt, schau es dir mal an, ist echt sehr cool. Ja, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ja, wo waren wir? E-Pianos habe ich tatsächlich das von Logic auch lange Zeit benutzt, weil es war, glaube ich, so, dass Anfang der 2000er das erste, was halt wirklich super klang von diesen gemodelten Pianos. Was ich sehr empfehlen kann, das sind die Addictive Pianos. Die gibt es irgendwie mal als E-Piano und auch als Akustik-Piano. Und was ich jetzt neu entdeckt habe, ist, dass auch im großen, im Waves-Bundle gibt es auch Rhodes und ich glaube noch, und auch ein CP80, was unglaublich geil ist. Und da nehme ich, also ich nehme seitdem nur noch das Rhodes, weil das klingt so, ich brauche nichts zu machen am EQ. Ja? Ja. Man spielt's und ich habe es in einem Track gehabt und dann festgestellt, dass ich überhaupt nichts drauf habe an Extra-Processing. Also
super,
wirklich fantastisch. Bass spiele ich, wenn es möglich ist, selber.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, der Bass, ja.
Ja, genau, Bass
spiele ich. Cool, spielst du selber?
Spiele ich entweder selber, wenn ich es nicht spiele, ist der Spectrasonics Trilogy, glaube ich, so das Beste, was man machen kann. Ich habe auch mal, es gibt noch für Kontakt gibt es auch noch sagenhaft gute Bässe, die mir aber jetzt im Hauskontext nicht so gut gefallen haben, weil da darf es ruhig ein bisschen mittiger sein und muss ja nicht super echt klingen.
Ja.
Gitarren spiele ich, wenn möglich, selber. Mhm. Geht schneller, als sich Samples zu suchen. Und was ich sonst noch so habe an Synthes und Effekten, das ist dann immer so abhängig davon, was es ist. Also Native Instruments Massive habe ich jetzt auch mal für einen leicht elektronischeren Track. Immer mal, je nachdem, was gebraucht wird, suche ich durch und finde dann meistens irgendwas. Und oft lande ich dann noch beim Arturia Mini Moog, den ich seit Mitte der 2000er habe, weil ich den halt einfach gut kenne und weil der fantastisch klingt.
Wenn du jetzt einen Track produzierst von null weg. Fangst du also meistens mit den Drums an, habe ich ein bisschen rausgehört?
Ich habe halt so viel selbst an Loops, dass ich mir überlege, was soll es für eine Atmosphäre sein, und ich versuche das erstmal so zu skizzieren, wo ich hin will, also von der Intensität, und baue dann danach die Sounds zusammen. Aber das ist immer so ein bisschen hin und her. Wenn wir mit Samples arbeiten, dann hängt es halt auch davon ab, was in den Samples drin ist, ob irgendetwas kaschiert werden muss, ob man überhaupt eine Hi-Hat braucht. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Manchmal mache ich es auch wirklich so, dass ich mit einem komplett leeren neuen Logic-Dokument anfange, wo überhaupt nichts drin ist, damit ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, was ich gerade mache, und nicht in die Verlegenheit komme, irgendetwas zu nehmen, was jetzt schon in dem Dokument oder in dem Template drin ist.
Wie entwickelt sich dann so ein typischer Club-Track? Arbeitet man dann mal so an 4 Takten, so lang, bis die mal im Gesamtarrangement cool klingen, und läuft dann von da weg weiter nach rechts und links, oder wie ist das bei dir?
Genau, also meistens fängst du natürlich bei in kleineren Portionen an, so bis man halt irgendwie das Gefühl hat, dass der Groove und die Atmosphäre stimmt. Wo man dann aufpassen muss, ist, dass man sich dann nicht anfängt, halt an so 4 Takten zu arbeiten und so viel reinzupacken und Zeit zu investieren, um die halt mega geil zu machen, sondern man muss dann halt auch in der Zeit gehen und halt schauen, wie baut sich's auf, was brauche ich noch an Elementen, wenn ich weitergehe. Und ich versuche dann, und muss mich aber auch wirklich immer zwingen, dann relativ schnell schon mal zu einem groben Arrangement zu kommen, um mir Gedanken darüber zu machen, worum geht es in dem Track, wie will ich die Spannung aufgebaut haben, und dann arbeite ich mich in der Regel im Prinzip so Intro, Hauptteil, Break und Outro, so irgendwie 16 Takte, und wenn das steht, dann ist es, was man jetzt in der Clubversion noch zusätzlich arrangieren muss, ist dann eigentlich relativ einfach.
Wie lang, wie viele Sessions, zu wie vielen Stunden in etwa arbeitet man an so einem Track?
Das kann an einem Nachmittag passieren, und das kann auch ein halbes Jahr dauern. Also ganz ehrlich, wir haben teilweise an Sachen gearbeitet, da sind wir irgendwie in Versionen gewesen, willst du nicht wissen. Also manchmal ist es Version 2. Man steckt ja nicht drin.
Welche Rolle spielen denn Referenztracks, Titel? Gerade im DJ-Bereich ist es ja oft wichtig, auf gewisse Trends, die gerade im Club passieren, aufzuspringen und so weiter.
Ja.
Liegen da oder sind in deinem Logic dann 5 Tracks von anderen Produzenten und man schaut mal, was hat der gemacht, wie kann ich mich da inspirieren lassen? Oder hörst du das eh so viel beim Auflegen, dass du sagst, wenn ich dann arbeite, dann soll das alles weg, weil ich habe es eh schon in meinem Kopf drin, vom Auflegen habe ich es eh schon genug gehört. Wie gehst du mit dem Thema um?
Ja, also die Referenzierung ist natürlich das A und O, weil wenn man den ganzen Tag an einem Track arbeitet, die Ohren ermüden, und was am Anfang gut war, dreht man am Abend vielleicht irgendwie weg, weil man das Gefühl hat, dass die Mitten zu laut sind. Drum muss man, also bei mir ist es so, ich muss mich dann immer wieder neu justieren, um halt gegen die müde werdenden Ohren zu arbeiten. Und ich habe, also durch das Auflegen hat man natürlich immer so Tracks, wo man weiß, die halt einfach gut funktionieren, die gut klingen auf dem Kopfhörer im Track zusammen mit anderen Songs, wenn man sie in einem Mix spielt. Und da habe ich eine große Sammlung von also WAVs natürlich, also nicht nur MP3, sondern natürlich auch WAVs, die ich dann heranziehe. Die liegen bei mir auf der Festplatte, und ich habe ein paar, wo ich weiß, dass sie gut klingen. Und die nehme ich dann halt, ich nehme halt immer ein paar alte, wo ich weiß, dass es gut ist, zur Referenz ran, und dann meistens halt neueres Zeug, wo ich mich gerade inspiriert fühle oder was halt zur Atmosphäre von dem Track passt, wo ich gerade dran arbeite.
Das heißt, nicht nur um den Sound sich inspirieren zu lassen, sondern durchaus um zu sagen, der Beat ist gerade angesagt, jetzt schaue ich mal, wie die es gemacht haben, und adaptiere das, ohne jetzt zu sehr zu kopieren.
Ja, also sagen wir mal, wenn ich jetzt einen Remix habe oder ich habe Samples, mit denen ich arbeite, bringt mir natürlich das beste Template nichts, weil ich halt mit vollkommen anderen Parametern operieren muss. Und es ist dann immer gut, wenn man sich einen gut funktionierenden Track zur Seite legen kann, wo man sagt, okay, hier ist ein Sample verwendet worden, was in einer ähnlichen Frequenz arbeitet und der Produzent hat das auf die und die Weise gelöst und man kann sich da irgendwie vergleichen und schauen, ob das auch der richtige Weg ist, den man da geht.
Wir haben ja heute ein bisschen eine Premiere, weil wir das live auf Twitch machen. Das heißt, wir haben hier einige Zuschauer, die da live dabei sind und die uns auch sehen, ja, und die haben jetzt hier die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ich glaube, hier ist eine Frage vom Neveo. Was ist deine Meinung? Sind klanglich heutzutage auf alle DAWs auf dem gleichen Niveau? Cubase und Logic sollen ja ganz vorne dabei sein.
Ja, also aktuell, also Logic und Cubase sind auf jeden Fall vorne mit dabei. Über Ableton wird teilweise nicht so gut gesprochen, wobei ich glaube, das hängt dann wirklich mehr vom Bediener ab als von der DAW. Und was ich aber definitiv sagen kann, als wir 2005 dieses Studio hier gebaut haben, da kam ich von der 32-Spur-Analog-Konsole und wir hatten im Prinzip für jeden Drum hatten wir einen extra Ausgang aus einem Hardware-Sampler, also aus dem Akai oder aus einem EMU. Und haben das sozusagen 32 Spur analog summiert. Und von dem Moment an, wo ich dann im Rechner summiert habe, klang es eigentlich scheiße. Also die 2004er, 2005er Produktion, die ich gemacht habe, damit bin ich überhaupt nicht glücklich gewesen. Und das lag tatsächlich an der digitalen Summierung in Logic. Und die haben natürlich extrem dran gearbeitet. Und das ist aber jetzt seit Logic 9 oder 10 überhaupt kein Thema mehr und ich glaube, wer behauptet, dass halt irgendwie eine Workstation irgendwie einen bestimmten Klang hat, mit dem oder dass das dasselbe Plugin bei Cubase anders klingt als bei Logic, also das finde ich eher esoterisch, das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich glaube, das schlechte Image von Ableton hat ja erstmal kein schlechtes Image, aber weil du vorher gesagt hast, dass viele Produzenten mit Ableton ein Problem haben, das, was das Programm besonders gemacht hat, nämlich ein anderer Workflow, der erstmal kommt von dieser Clip-Ansicht, wo man Live-Clips einfliegen kann, ja. Loops, Dings, das hat viele auch verwirrt. Also zum einen haben sie da was Revolutionäres Neues gemacht, was super ist, aber zugleich haben deshalb verschiedene Leute niemals den Zugang gefunden, weil sie nicht verstanden haben, dass man die Tabulator-Taste drücken muss und dann hat man dieselbe Ansicht wie in Logic. Aber ich glaube, ich habe wirklich viele kennengelernt, wo das Hauptproblem war. Der Neveo schreibt, machst du fast alle Parts der Drums in Mono? Ich würde die Frage ein bisschen umformulieren. Wie gehst du beim Schlagzeug mit dem Thema Mono, Stereo, links, rechts um?
Das hängt wirklich vom Track ab. Also ich denke, wenn man jetzt so ein Techno- oder ein Tech-House-Setup hat, sollte man natürlich erstmal Mono anfangen. Man braucht aber das Stereofeld, um interessante Akzente zu setzen oder um halt Sounds einfach prominenter zu machen und halt einfach ein bisschen etwas herausstechen zu lassen. Also wenn man minimal ist, muss man sogar sehr viel mit Räumen arbeiten, ansonsten wird es langweilig und Mono ist da keine Lösung. Ich glaube, die meisten von den Hi-Hats, die ich habe, sind irgendwie in Stereo. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich die halt früher von Vinyl gesampelt habe und man sich irgendwie dran gewöhnt hat, dass die halt eine gewisse Breite haben. Oder ich lege halt, wenn ich mit Mono-Samples arbeite und ich möchte es breit haben, lege ich halt zwei verschiedene Hi-Hats, eins auf die linke und eins auf die rechte Seite. Aber wie gesagt, es hängt grundsätzlich vom Track ab, wie Mono oder wie breit er sein sollte und es hängt auch vom Stil ab. Also es gibt Tracks, da ist nur die Kick in der Mitte und der Clap und Hi-Hats und irgendwas anderes liegt schon rechts oder sowas, weil Kick und Clap so viel an Höheninformationen mitbringen, dass eigentlich nichts mehr in der Mitte hin muss. Also hängt absolut von den Sounds ab und auch absolut vom Stil, würde ich sagen.
Jetzt schreibt der Steffen, was hältst du von dem Alchemy in Logic? Und arbeitest du damit gerne und nutzt du auch gerne die Stock-Plugins in Logic?
Also zum Alchemy habe ich keine richtige Beziehung gefunden, weil der bei mir so wahnsinnig langsam lädt. Also das ist, ich musste immer so lange warten, bis da irgendwas passiert, dass es mir eigentlich den Spaß beim Durchseppen genommen hat, obwohl ich weiß, dass er gut ist und ich entdecke Sounds, die ich dann verwende. Ich habe einen Bass mal entdeckt, den ich gerne verwende, aber es ist für mich überhaupt kein Synthi, den ich gerne bediene. Und die Stock-Plugins von Logic benutze ich eigentlich immer, ob es jetzt irgendwie Delay ist, Kompression, ein Sidechain, diese neue Vintage EQ Collection ist großartig geworden, Breitmacher, Stereo. Also im Prinzip benutze ich fast alle Plugins von Logic selber, habe aber natürlich, wenn es spezieller werden muss, noch genug andere Alternativen, die ich dann benutzen kann. Mhm. Achso, und mein Lieblings-Plugin, das kann ich nochmal sagen, ist das H-Delay von Waves. Sensationell. Funktioniert immer.
Ich kämpfe mich gerade durch die Plugins von Universal Audio durch, die ich alle bekommen habe, und ich bin sprachlos. Die haben alle Geräte, die Neve, die SSL, alle nachgebaut, 1:1. Und sind auch die einzigen, die das so machen, dass jedes einzelne kleine Bauteil, jeden Prozessor nachgebaut haben und so weiter. Ja. Aber man steht erstmal vor einem großen Fragezeichen von fremden Namen und so weiter.
Es ist fantastisch und ich glaube, ich bin ein UAD-Nutzer der allerersten Stunde. Ich habe noch in meinem Power Mac G5, der noch um die Ecke steht, falls ich mal ein altes Projekt aufmachen muss, habe ich noch zwei UAD-Karten drin. War ein Gamechanger für mich damals. Ne? Aber man muss auch sagen, damals hatten die Rechner noch nicht so viel Rechenleistung, und wenn man halt nicht eine Pro Tools-Karte hatte, war das eigentlich das geniale System.
Ja, ich habe mich mit den Leuten von Universal Audio ein bisschen unterhalten, damit die haben mir so eine leichte Einführung gegeben. Ja. Und das wird ja alles, das wird auch deshalb nach wie vor auf der Karte gerechnet, weil es nicht mit 44 oder 48 Kilohertz gerechnet wird, sondern ich glaube mit 196. Die werden also hochskaliert, die Daten, und dadurch wird es in einer besseren Qualität gerechnet, die der Rechner gar nicht schaffen würde und so. Also es hat schon nach wie vor seine Berechtigung, dass das digital auf der Karte gerechnet wird.
Definitiv.
Der Synthi Junkie schreibt: Hallo Thomas Foster Music, ich kenne dich von YouTube, mal ein dickes Lob, du machst gute Tutorial-Videos. Was sagst du denn dazu, Steven?
Großartig, war jetzt keine Frage an mich.
Hätte ich vorlesen müssen, konnte ich nicht so schnell, sorry. Wir haben jetzt schon ein bisschen hineingetappt in das Thema Mixen, wie wir über Mono und Stereo geredet haben. Darüber wollen wir aber in einer eigenen Folge ganz ausführlich reden, und das machen wir genau in der nächsten Folge. Steven, vielen lieben Dank. Wir haben übrigens eine neue Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die sich mit der Produktion von Clubmusik, also Techno, House, Deep House, Psytrance etc. beschäftigt. Wenn du also DJ bist oder dich mit DJs austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du auch Teil dieser Gruppe wirst, DJs vs. Produzent. Den Link dafür findest du im Beschreibungstext dieses Podcasts. Danke fürs Zuhören, immer kreativ bleiben. Cheers!